Zuerst möchte ich dem Herrn danken, dass er heilend hat uns gesund, wohlbehalten, wieder zurückgebracht in eure Mitte. Wir waren ja eine Zeit lang weg, aber wie auch die Lieder, wie in allen der Ausdruck kommt, dass Jesus verlässt uns nicht, Jesus ist immer bei mir, ist bei mir, so war auch er. Bei meiner Frau und bei mir auch dort. Und wir können sagen, wir haben auch die Botschaften mitgehört, sind von Herzen dankbar für die Möglichkeit, wo immer wir uns befinden. Aber wer den Wunsch hat, sein Wort zu hören, bei zu sein und Gemeinschaft zu üben mit den Geschwistern und wenn er alleine steht, aber wir haben diese Möglichkeit und dafür sind wir Gott auch von ganzem Herzen dankbar. Lass uns diese Möglichkeit gebrauchen, nur für das Gute. Und so möchte ich auch heute über ein Thema sprechen, was uns alle anbelangt. Nämlich, wie wir in der Vorlesung gelesen haben, zu diesem möchte ich noch zwei Verse dazu lesen, nämlich in Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 und 6. Und da steht so: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich. Dass er es zurichte und stärke mit Gerechtigkeit und Gericht von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Es war eine Verheißung im alten Bund. Und zwar, auf was ich den Gedanken möchte lenken, das ist das im ersten Vers, wo er sagt, der sagt, ein Kind ist uns geboren und er heißt Friedefürst. Und so möchte ich kurz sprechen über den Frieden. Wer wünscht sich nicht, ein ruhiges Herz zu haben. Wer wünscht sich nicht, dass Frieden im Land ist? Frieden untereinander, Frieden mit den Angehörigen, Frieden mit den Mitmenschen, wo wir uns immer auch befinden. Es ist solch ein Zustand, wer den Frieden im Herzen hat und hat Frieden mit allen Menschen und dass er auch in einem Land wohnt, wo Friede ist. Das ist ein Geschenk, wo man sagen kann, ein Geschenk von Gott. Und hier steht, wir haben gehört in den Liedern immer wieder, Jesus ist mit uns, Jesus ist bei mir. Und wir wissen, dieser Friedefürst, er war verheißen im alten Bund und die Verheißung gilt unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Nämlich, wenn es heißt, ein Kind ist uns geboren. Und eben durch ihn können wir den Frieden bekommen. Wie eigentlich, wenn zwei Reiche miteinander Krieg führen, angenommen, es wird Waffenstillstand eintreten und es wird eine geraume Zeit gehen und die Leute werden denken, nun ist Frieden eingekehrt. Aber es ist immer so, solange der nicht unterschrieben ist, ja, also das Übereinkommen, dass sie Frieden schließen, befinden sich diese zwei Reiche im also Krieg. Sie sind praktisch, sie sind feindlich, sie sind Feinde gegeneinander und befinden sich im Zustand des Krieges, des Kampfes. Und genauso ist das auch, solange der Mensch in der Welt ist und nicht den Friedenbund geschlossen hat mit Gott, ist auch der Mensch in diesem Zustand des Krieges mit Gott. Aber die Frage ist, wie können wir diesen Frieden herstellen? Ist es möglich, dass dieser Friede zwischen dem Mensch und Gott hergestellt wird? Wir wissen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und solange er dieses Bild trug im Garten Eden, war zwischen Gott und den Menschen eine innige Gemeinschaft. Und es war so, dass der Mensch freute sich jeden Tag der Gegenwart Gottes. Und wir lesen auch, der Mensch war nackt, aber er schämte sich nicht. Warum das? Sein Gewissen hat ihn in keinem Fall angeklagt. Er war das selige Bewusstsein, dass er wandelt in dem Willen Gottes. Das hat ihn so glücklich gemacht. Er fühlte sich glücklich, er hatte Frieden mit Gott und Gott besuchte jeden Tag unsere Eltern, man sagen kann, ja. Also, und sie hatten innige Gemeinschaft mit ihm. Aber es kam eine Zeit, wo diese innige Gemeinschaft gestört wurde. Und zwar, die Ursache war die Sünde. Gott hat nämlich das Gebot gegeben und hat gesagt, sie sollten können von allen Bäumen essen. Ich sage es mit meinen Worten. Ich glaube, alle wissen die Schöpfungsgeschichte und wissen, wie es geschrieben steht. Aber von dem Baum der Erkenntnis sollt ihr nicht essen. Und dann hat er gesagt, welches Tages ihr diese von den Früchten essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Also die Menschen, die hatten das Gebot Gottes. Und solange sie es befolgten, waren sie unschuldig und hatten Ruhe, Friede, Freudigkeit, Glückseligkeit in ihrer Seele. Aber da lesen wir, die Schlange war listiger als die anderen Tiere. Und die Schlange kam, wir nehmen an, es war der Seelefeind, in der Gestalt der Schlange kam er und flüsterte Eva ein, sollte Gott gesagt haben, also mit einem Zweifel. Und sie ging ein auf dieses. Und die Schlange sagte, mitnichten werdet ihr des Todes sterben, sondern ihr werdet werden, wie Gott ist. Und das hatte seine Wirkung. Und sie nahm von der Frucht, aß, gab ihrem Mann, er aß auch. Und sobald sie das Gebot Gottes übertreten hatten, gingen ihre Augen auf. In welchem Sinne? Sie sahen, dass sie nackt waren. Nackt kann man sagen, Geschwister, nicht allein körperlich nackt, sondern die Nacktheit der Seele. Nun hat sich offenbart, dass der Mensch die Prüfung nicht durchgehalten hat, dass der Mensch nicht das Gebot Gottes gehalten hat und nun ist die Trennung eingetreten. Und sie sahen jetzt, das Wort Gottes sagt uns so, dass wir vor ihm erfunden werden, bekleidet, mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Dieses Kleid hatte ihnen Gott gegeben, sie hatten es, aber jetzt haben sie es verloren. Und sie sahen auch und sie schämten sich äußerlich, aber das Größte, was sie verloren hat, das war die innere Ruhe. Und sie mussten sich schämen, weil sie Gottes Gebot übertreten haben. Und so trat der Zustand des Widerspruchs zwischen Gott und zwischen den Menschen ein. Nun hat sich der Mensch selbst getrennt von Gott und ab diesem Moment ist der Mensch mit seinem Schöpfer, also in dem Zustand des Krieges, in dem Zustand, dass er gegen Gott ist. Aber wir danken Gott, dass Gott hatte einen Weg gefunden. Er sandte seinen Sohn, um diesen Frieden wiederherzustellen. Die Frage ist, wie kann dieser Friede wiederhergestellt werden? dass die Feindschaft zwischen Gott und Menschen eingetreten ist. Es gibt viele Bibelstellen in dem Wort Gottes, wo das bestätigen. Aber ich möchte nur zwei Bibelstellen lesen, von denen, dass wir wissen, dass die Feindschaft eingetreten ist, nämlich 1. Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Und hier steht so: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Weltfeindschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Weltfeind sein will, der wird Gottes Feind sein. Und fernerhin lesen wir auch in Römer 8, Römer Kapitel 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. So sehen wir, Geschwister, solange der Mensch unmündig ist, jedes Kind, welches auf diese Welt, welches das Leben erblickt, sie sind unschuldig, solange sie nicht unterscheiden können das Gute und Böse. Obwohl sie den Samen mitbekommen haben, das Erb von ihren Eltern, das Erbgut, in, ja, wie man sagt, also dieses Gut haben wir alle ererbt von unseren Eltern. Es ist zwar ein negatives Gut, aber das haben wir mitbekommen. Und dafür ist kein Mensch schuld. Dafür sind wir nicht und tragen keine Schuld. Aber sobald der Mensch im Alter zunimmt, in der Erkenntnis wächst und er wird gewahr, dass das, was in ihm eigentlich mitnimmt, wenn er physisch sich entwickelt, entwickelt sich auch der innere Mensch. Und so entwickelt sich auch dieser Same. Und der Same, den wir mitbekommen haben, der fängt an zu wachsen und er bringt auch seine Frucht. Wir sehen schon bei kleinen Kindern. Und so tritt die Feindschaft ein. Und wenn der Mensch dann, wenn er älter wird und wenn er dann dieses erkennt, dass er praktisch von Gott trennt ist, dann muss er Frieden suchen mit Gott. Das Wort Gottes sagt so, suche den Frieden und jage dem nach. Also den Frieden muss er dann suchen. Wer diesen Frieden nicht sucht, wer nicht die Versöhnung mit Gott sucht, der kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist die Bedingung. Wir wissen, der Heiland hat so gesagt, der auferstandene Jesus, wo er zu seinen Jüngern kam, was war das Erste, die erste Begrüßung, wie lautete sie? Die erste Begrüßung, wo er zu den Jüngern kam, die lautete, Friede sei mit euch. Also Jesus wusste um den Wert des Friedens. Wenn später der Apostel Paulus ermahnt und sagt, seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiste oder zu wehren die Einigkeit im Geiste. Und dann sagt er, was? Durch das Band des Friedens. Also wenn der Mensch keinen Frieden im Herzen hat, wenn der Mensch nicht den Frieden mit Gott gefunden hat und wenn er mit Gott nicht versehnt ist und nicht Frieden hat untereinander mit seinen Mitmenschen, mit allen, ja, mit denen wir in Berührung kommen, dann können wir die Einigkeit im Geiste nicht wahren. Wir können sie einfach nicht herstellen. Warum? Wir sind getrennt, wir haben verschiedene Meinungen. Und ehe wir Frieden haben, ehe wir eines sind, können wir diese Einigkeit nicht. Das wusste Jesus und das war die erste Begrüßung. Und so sehen wir, dass das eine Frage ist, die in Wirklichkeit für jedes Kind Gottes, aber auch für jeden Menschen auf dieser Welt eine Frage ist, die er nicht umgehen kann. Nämlich Friede mit Gott und dann Friede mit allen Menschen. Wie finden wir den Frieden mit Gott? Wir lesen in dem Vorwort, was wir gelesen haben, nämlich in Epheser, Kapitel 2, Vers 14 und 17. Epheser, Kapitel 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Und dann noch Vers 17. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne waret, und denen, die nahe waren. Hier redet es von denen, also sagt er im vierten Vers, wenn er dann sagt, im vierten Vers, ja, habe ich gelesen. Hier sagt der Apostel, dass im Heiland seine Mission eigentlich war, zum den Frieden herstellen zwischen Gott und Menschen. Epheser, sie waren Heiden. Und wir wissen, das Judenvolk wurde im alten Bund als das Volk Gottes anerkannt. Aber die anderen alle, egal ob sie Götzendiener waren, wer immer auch sie waren, die waren dann die Heiden. Christus kam, um beide, Juden und Heiden, miteinander zu versehnen, um aus zwei Völker, aus zweierlei, kann man sagen, zweierlei, wir nehmen an, Glauben. Ja? Eine sind, war an Gott geglaubt haben, die hatten den lebendigen Gott, die andere aber, was immer auch sie anbeteten, das war die andere Gruppe. Aber wie konnte er Frieden herstellen? Bloß indem, dass beide Gruppen das Evangelium annahmen, dass sie Jesus Christus annahmen und in ihm Frieden fanden. Wie kann man den Frieden finden? Wir lesen, wenn wir lesen zum Beispiel in also Johannes sagt uns so, der Heiland hat so gesagt, in Johannes 3, Kapitel 3 und ich glaube im dritten Vers. Dort steht es deutlich, es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und weiter sagt derselbe Johannes, sagt auch so, wo der Heiland hat später zu seinen Jüngern gesagt, euren Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Die erste Bedingung, um diesen Frieden zu erlangen, das ist, wenn der Mensch unerlöst ist, dann muss er zu Jesus Christus kommen. Er muss unter das Kreuz kommen und er muss erkennen, dass er in Wirklichkeit mit Gott in Feindschaft ist, weil er in der Welt lebt. Apostel Johannes, der schreibt auch so und sagt, Kindlein, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also wir sehen, es ist Gottes Wille, dass wir sollten die Welt verlassen. Und die Welt können wir verlassen, um in das Reich Gottes einzutreten. Das ist der einzige Weg über Jesus Christus. Nur das Blut, nur wenn wir unter das Kreuz kommen und das Blut in Anspruch nehmen, können wir Bürger dieses Reiches werden. Können wir, so wurde der Akt des Friedens unterschrieben, bildlich gesprochen, zwischen dem Menschen und Gott. Aber dann hat der Heiland gesagt, euren Frieden lasse, aber meinen Frieden gebe ich euch. Es geht noch einen Schritt weiter. Es geht noch etwas tiefer. Der Heiland hat auch versprochen und hat gesagt, er wird den Tröster senden. Und in Johannes 15 sagt er, wenn wir Frucht bringen, Also alle, die da Frucht bringen, die wird der himmlische Vater reinigen. Jede Rebe, die Frucht bringt am Weinstock, die wird er reinigen, dass er mehr Frucht bringt. Das deutet hin auf die zweite Reinigung. Das deutet hin auf die Heiligung. Und wenn der Mensch also die Bedingungen ganz erfüllt hat, was Gott von uns erwartet, da kehrt der vollkommene Friede, die völlige Ruhe in unser Herz ein. Und diesen hat der Heiland versprochen. Das wollte er, das ist der Wille Gottes, dass alle, die zu ihm kommen, die an ihn glauben, die sollten diese vollkommene Seelenruhe besitzen. Und dann hat er versprochen und hat gesagt, also er ist gekommen, dass seine Kinder das volle Genüge haben können, sollten. Wenn wir das volle Genüge, Geschwister, das können wir nur haben, wenn wir zu Jesus kommen. Das können wir nur haben, wie wir auch gestern gehört haben. Wir haben gehört in den Vorträgen, in den Gedichten und so weiter, dass die Welt, was sie uns bietet, egal was sie bietet, alles, aber das ist alles zeitlich und das bleibt. Und das kann nie, denn das innere Verlangen des Herzens nie stillen. Es bleibt ein Sehnen, ein gewisses Sehnen im Menschen. Und dieses Sehnen, haben wir auch gestern gehört, das kann nur durch Gott gestillt werden. Oder durch unseren Erlöser, durch unseren geliebten Herrn und Heiland Jesus Christus, der für uns gekommen ist, hat sein Blut vergossen, hat sein Leben gelassen, der um unser Willen alles auf sich genommen hat. Schmach, Angst, Not, Triebsal, Verachtung, Verkennung. Er hat alles auf sich genommen, dass wir sollten Frieden haben in ihm. Deshalb wurde er auch genannt, wie wir in Jesaja gelesen haben. Also als Friedefürst. Weil er der Fürst des Friedens ist, dann kann er auch diesen Frieden in jedem schenken. Ein Fürst hat Macht, Geschwister, wir wissen. Ein Fürst ist imstande, was er zusagt, das auch zu erfüllen. Ich meine jetzt weltlich, gemäß der Macht, was er besitzt. Und er kann das halten. Wenn ich würde jemand etwas versprechen, was nicht in meiner Macht steht, was ich nicht besitze und nicht habe, das kann ich auch nicht geben. Aber wenn Jesus Christus der Friedefürst ist, und dann wissen wir, das Wort Gottes versichert uns und sagt, was er zusagt, das hält er gewiss. Da können wir gewiss sein. Und wenn wir zu ihm kommen, der bekennt und gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also es gibt keine größere Macht, das haben wir auch gestern gehört und das bestätigt uns das Wort Gottes. Und dieser Fürst des Friedens, der Macht hat über alles, wenn wir zu ihm kommen, der kann seinen, diesen Frieden doch in unsere Herzen fließen. Und wir kennen das. Und wir wissen, Geschwister, es ist so, manchmal, es sind schon Menschen auch an mich herangetreten, haben gesagt, also die haben gewisse Furcht. Und denken so, also die haben Furcht vor der Hölle, die haben Furcht vor dem Gericht und die möchten jetzt in einem Augenblick, ja, sie möchten schnell, sie möchten sich bekehren, sie möchten zu Gott kommen, dass sie nicht verloren gehen. Das ist nicht der richtige Weg. Ein alter Mann trat einmal zu uns heran und hat gesagt, ich weiß, ich habe gesündigt, ich weiß. Und ich habe wie ein Gesicht gesehen. Und in diesem Gesicht, da war es so, als ob ich in einen tiefen Abgrund bin, hinuntergerutscht. Und dann habe ich mich an etwas, also ob es Wurzel von Bäumen waren oder was, an etwas habe ich mich festgehalten. Und so schwebte ich. Schaue ich nach oben, ist es weit und unten ein tiefer Abgrund. Und in diesem Augenblick hat Gott mir gezeigt, dass mein Leben nicht stimmt. Ich muss zu Gott kommen, ich muss mich bekehren. Und er hat gesagt dann so, jetzt in diesem Augenblick, ich will mich bekehren. Und jemand von den Briten, die dabei waren, sagte dann so, das Lied, wir haben ein Lied, in dem Lied heißt so, mein Jesus verspätet sich nie. Und das ist das Wunderbare. Und dann sagt er so, hast du auch wirklich erkannt, um was es geht? Warum willst du jetzt? Und er war dann willig, Gutes zu tun, von seinem Geld, was er besaß, den anderen geben. Alles ermächte jetzt in dem Augenblick diese Bedingungen erfüllen und dann dachte er, ist er gerettet. Und wo der Bruder das dann gesagt hat, dann haben die anderen auch zugestimmt, haben gesagt, ja, es ist nicht so, wenn der Mensch, jetzt ist er in eine Angstgeschwind reinkommen und jetzt sucht er Frieden und es ist so leicht. Ja, du hast die Bedingungen jetzt in diesem Augenblick geschwind erfüllt. Warum? Weil er Furcht hatte vor dem Gericht, Furcht vor der Ewigkeit, Furcht vor dem, dass er wird verloren sein. Und dem wurden dann die Bedingungen alle erklärt, was Gott fordert und wie es sein soll. Er bekehrte sich. Und dann kam er ins Krankenhaus. Und wo er dann ins Krankenhaus kam, besuchte ihn ein Bruder. Und dann hat er das Bekenntnis abgelegt und hat gesagt, ja Bruder, ich muss dir gestehen, ich war nicht bekehrt, obwohl ich bekehrt. Ich hatte einfach Furcht. Ich dachte, wenn ich jetzt sterben würde, weil er krank war, wenn ich sterbe, dann werde ich verloren gehen. Und ich wollte diesem entgehen. Aber nicht eine innere Reue in dem, dass er wirklich ein Sünder ist. Es mag sein, Geschwister, dass ein Mensch moralisch, in Wirklichkeit moralisch lebt. Und dieser Mensch, der baut auf sein moralisches Leben. Der sagt, ich beleidige niemand. Ich stehle nicht, ich mache nichts Unrechtes. Aber er ist getrennt mit Gott. Er ist mit Gott praktisch ist er also verzweigt und wie wir sagen, in Zustand des Krieges. Von alleine kann der Mensch die Seligkeit nicht schaffen. Er muss zu Jesus kommen. Und so hat auch er bekannt und hat dann gesagt, ja, ich war nicht. Jetzt erst, also dass ich ins Krankenhaus kam, ich dachte, ich werde gesund und mein Leben wird anders sein. Aber Gott hat so geführt. Gott hat gesehen, dass ich nicht den rechten Einblick hatte und hat mich aufs Krankenbett gelegt. Und erst jetzt habe ich darüber nachgedacht, dass durch die Bedingungen, was Gott stellt, wir müssen sie wirklich recht erfüllen. Wir müssen das Bewusstsein haben, Geschwister, egal wie moralisch ich gut bin, aber wenn ich das Bewusstsein nicht habe, dass ich von Gott getrennt bin. Und wenn ich in diesem Zustand abscheide, ohne den Frieden mit Gott gesucht, dann kann ich nicht das ewige Leben ererben. Dann kann ich nicht in den Himmel kommen. Und so hat er dieses bekennt. Und dann erst, wo er vom Krankenhaus zurückkam, dann hat er sich zu Gott bekehrt. Also sehen wir, das ist nicht eine Frage, Geschwister, wo man auf die leichte Achsel nimmt, wo man so, naja, so darüber hinweggeht und denkt, man will irgendwas aus dem Weg gehen. Das kann man in der Welt tun. Das kann man tun, wenn uns manche Dinge vorstehen, denen wir ausweichen können. Ja, da ist das möglich. Aber Gott kann niemand ausweichen. Und wenn er sagt, ich habe meine Kinder in meiner rechten Hand, wenn er uns in seiner Hand hat, dann hat er solche, die wirklich ihm ergeben sind und die wirklich auch auf die Gebote Gottes achten. Wir haben gelesen, in Jesaja ist eine Bibelstelle. Wenn ich sie finde, dann lese ich sie vor. Ja, das ist Jesaja 48, Vers 17 und 18. Jesaja 48, So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist. Und leite dich auf dem Wege, den du gehst. O, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wir sehen hier, das wurde zum Volk Israel gesagt, aber es ist genauso auch für uns. Der sagt, ich der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Und das Wort Gottes bestätigt immer wieder, von 1. Buch Mose bis in Offenbarung, der Herr ist heilig und er verlangt von seinen Kindern, dass sie auch sollen heilig sein. Also er anerkannt nur die, die in Wirklichkeit heilig sind, die gereinigt sind, die Bedingungen erfüllt haben, was dazu gehören, um ein Kind Gottes, um den Frieden im Herzen zu besitzen. Wenn wir diese Bedingungen erfüllt haben, dann haben wir Frieden mit Gott geschlossen und wir können ruhig, also in unserem Alltag, leben in der Hoffnung, dass wir werden auch das ewige Leben ererben, sofern wir seine Gebote halten. Der sagt so, o, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Es kommt darauf an, Geschwister, nicht, dass wir die Gebote wissen, aber es kommt darauf an, dass wir auf die Gebote achten. Und das Wort achten ist hier in diesem Sinne, das will uns aufmerksam machen, dass wir die Gebote Gottes halten sollen. Wir sollten uns unterstellen unter diese Gebote. Wir sollten sie willig erfüllen. Und wenn wir die Gebote Gottes erfüllen, dann, Geschwister, können wir geborgen sein. Dann kann den Frieden niemand stören. Es mag der Seelenfeind manches vorbringen. Er mag uns, ich kann mich erinnern, Bruder Alfred Lampater, der hat öfters das Wort gebraucht. Der sagt, der Seelenfeind oder der Teufel, der übertölpelt uns. Also der kommt manchmal so und in solch einem Tempo, oder wie soll ich das sagen, ja, und will uns, aber dann sagt er, wenn wir doch daran denken, was hat der Teufel mit dem Sohn Gottes im Sinn gehabt hat? Also er hat in 40 Tagen, wo der Heiland nach der Taufe, lesen wir, wurde er vom Geist in die Wüste getrieben. Und dann steht es geschrieben, in diesen Tagen wurde er versucht vom Seelenfeind. Und jetzt lasst uns mal darüber nachdenken. Hatte der Teufel Respekt vor dem Sohn Gottes? Es kam so weit, dass er sagte, alle diese Reiche, die sind mir übergeben, die ganze Herrlichkeit der Welt, und das gehört mir, obwohl es nicht so ist. Der Schöpfer ist Gott, und das gehört Gott. Aber er hat sich angemaßt, wenn er statt der Fürst dieser Welt, dann ist es gemeint dem anderen Sinn, der weltliche Sinn, das ist gemeint in dem, nicht die Schöpfung Gottes, die Herrlichkeit, was Gott geschaffen hat. Aber er hat es so im einen vorgebracht. Und er verlangte von ihm, so du wirst niederfallen, mich anbeten. Jetzt stellt euch vor, wenn er zu Jesus, zum Sohn Gottes so kam, mit welchen Gedanken wird er an uns herantreten? Wird er sich schämen? Wird er Rücksicht nehmen, ob wir jung sind oder alt sind? Ob wir krank sind? Oder ob wir in Wirklichkeit vielleicht stark gesund sind, er wird keine Rücksicht nehmen. Er wird alles ausprobieren, um uns vom rechten Weg abzubringen. Er wird alles, jeden Hebel in Bewegung setzen, dass wir sollten die Gebote Gottes auf die nicht achten. Und wenn wir auf die Gebote nicht achten, und der Heiland hat so gesagt, der ist, der mich liebt, der meine Gebote hält. Also sehen wir, Geschwister, nicht beim Wissen, sondern beim Tun, beim Halten, beim Erfüllen der Gebote Gottes. Dann wird unser Friede sein wie ein Wasserstrom. Wie ein Wasserstrom. Und er wird groß sein, ja. Wenn wir auf die Gebote Gottes Acht haben, wenn wir fleißig sind, die Gebote Gottes in der Bibel zu erforschen, welche Gebote Gott an uns stellt. Und der Heiland hat gesagt, seine Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil wir haben gehört in den Vorträgen, in den Liedern, Jesus ist immer mit uns. Er ist immer da. Er steht zur Seite seinen Kindern. So wie wir sind, Geschwister, so liebt er uns. Das haben wir auch gehört von der Predigt, wo zwei Sonntage oder wenn zurück warst. So wie wir uns sind, so liebt uns der Heiland. Und so hilft er auch. Gott sieht nicht unser Äußeres an. Gott sieht unser Inneres an. Gott sieht, wie aufrichtig wir sind. Und jedes Kind Gottes, und wenn er Schwachheiten hat, Gott kennt unser zu kurz kommen. Gott kennt, dass wir Menschen sind, manchmal versagen. Aber wenn wir aufrichtig sind und wenn wir dieses nicht lassen, sondern es wieder ins Reine bringen, dann liebt uns Gott, dann sind wir angenehm vor ihm. Gedenke doch an David, ein Mann Gottes nach Gottes Herzen. Aber David hat sich auch versündigt. Aber er hat dieses nicht verloren. Das Wohlgefallen Gottes hat er nicht verloren. Bloß solange er lebte und das nicht erkannt hatte, solange hatte er das Wohlgefallen Gottes verloren. Bis Gott in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, er sandte zu ihm den Propheten Nathan und ließ ihm sagen, weil er ihn liebte, weil er ihn nicht fallen lassen hat. Geschwister, Gott lässt uns nicht fallen. Gott liebt uns. Gott will haben, dass wir als seine Kinder, die er erkauft hat, dass wir sollten Miterben sein, wie wir auch gelesen haben in der Vorlesung, dass wir Miterben sind des Reiches Gottes. Ist es nicht so, wenn wir etwas Teures erworben haben, wir haben viel Mühe und Arbeit hineingelegt, fällt es uns leicht, das zu verlieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder, wenn er gewisse Anstrengungen gemacht hat, etwas erworben hat, er wird alles dran wenden, um dieses Gut zu bewahren, es nicht zu verlieren. Herr Jesus gab sein Leben. Er hat sein Blut vergossen. Er nahm uns an, so wie wir waren, als Sünder, die wir in Feindschaft mit ihm lebten. Aber er hat uns gewaschen in seinem Blut. Sollte er zulassen, dass eins von uns verloren geht, solange wir unsere Hände ausstrecken zu ihm und sagen, Herr Jesus, du kennst, wer ich bin, du kennst meine Schwachheiten, du weißt, dass ich von ganzem Herzen dir dienen will, aber alleine schaffe ich es nicht. Du hast selber gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir so in seiner Nähe bleiben, er ist immer, wir haben es immer wieder bestätigt gehört, er ist immer mit uns, bei uns, wir brauchen ihn nie suchen. Egal welche Trennungswand der Seelefeind dazwischen reinschiebt, aber er ist immer da. Und das ist die Freudigkeit. Nun, Geschwister, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann verlangt das Wort Gottes, dass wir sollten Frieden untereinander haben, mit unseren Mitmenschen. Es ist sogar ein Gebot. Markus, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, Markus, wenn das ist, wenn ich finde, lese ich. Die Bibelstelle heißt so, ich sage es, weil ich es nicht aufgeschrieben habe, mir ist jetzt entfallen, was steht, aber dort heißt so, habt Salz bei euch und weiter geht's und habt Frieden untereinander. Also das ist ein Gebot. Salz sollen wir bei uns heißen, das heißt, wir sollten unsere Freundlichkeit, unseren Glauben, unsere Liebe, alles das, was wir die Tugenden, was uns der Herr geschenkt hat, was wir erlangt haben, was er uns durch seine Gnade, die sollten wir kund werden lassen allen Menschen. Und so können wir ein Salz sein, so können wir sein, dass unser Wandel, unser Leben, unser Benehmen angenehm ist vor Gott. Aber dann bestätigt er noch und sagt, habt Frieden untereinander. Das ist ein Gebot, Geschwister. Das Wort Gottes sagt weiter, suche den Frieden und jage dem nach. Weiter heißt, so viel an euch möglich ist, habt mit allen Menschen Frieden. Also es scheint, der Apostel wusste, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, mit allen Menschen Frieden zu haben. Und deshalb das Wort, so viel an euch möglich ist. Aber als Kinder Gottes sollten wir bestrebt sein, mit allen Menschen Frieden. Und da ist niemand ausgeschlossen. Und wenn es der Feind ist, wie viel mehr untereinander, die wir eines Vaters Kinder sind, die wir eine Familie sind. Oh, wie schau doch unser Herr und Heiland mit einem Wohlgefallen auf uns herab. wenn er sieht, dass wir freudig miteinander, untereinander, füreinander da sind. Gestern bei der Hochzeit, ich muss, also mit allen, mit welchen ich in Berührung kam, die haben alle diese Freudigkeit ausgesprochen. Wie freudig, wie schön, wie gut, wenn man sieht, dass die Einigkeit und dass diese Herzlichkeit, das Füreinander-Dasein, dass es da ist. Und da freut sich das Herz, Geschwister. Und wenn wir immer so sind und wenn wir uns nicht vom Feind stören lassen, sondern dieses Bewahren, dieses Verhältnis, diese Zuneigung zueinander, Zutrauen zueinander, die Liebe von rechter Art, wenn das alles ist, wie wird auch Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen? Das wird auf allen, auf jedem persönlich und auch als Gemeinde wird das auch dann ruhen. Aber es ist unsere Pflicht. Gott hat zwar seinen Teil getan, aber er erwartet von uns. Und auf einer Stelle sagt so, ihr seid berufen, zu verkündigen die Tugenden dessen, der euch von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir sollen, es ist so, dass wir sollten, der Heiland erwartet, dass wir das Licht, wie wir gestern gehört haben, was er auf uns gibt, ja, dass wir es sollten reflektieren. Und das ist gerade diese Berufung, dass wir berufen sind, das zu verkündigen, die Tugenden. Das heißt, die Tugenden Jesu, die müssen von uns reflektiert werden auf die anderen Menschen. Und dann wird das Wohlgefallen Gottes immer auf uns. Und erst diese Friede, der wird in unseren Herzen bewahrt bleiben. Nun, Geschwister, wie bewahren wir den Frieden? Es gibt viele Bibelstellen, aber ich möchte nur eine oder zwei vielleicht rausgreifen. Und von diesen Bedingungen nicht viele sagen, aber eine. Zuerst, der Friede können wir bewahren durch völligen Gehorsam, dem Worte Gottes gegenüber. Wie wir schon gehört haben, ich habe schon gestreift dieses, wenn wir die Gebote Gottes erfüllen, wenn wir gehorsam sind. Es eine Wahrheitsperle sagt so, pünktlich gehorsam sein dem Worte Gottes und den Mahnungen des Heiligen Geistes ist der sichere Weg des Friedens. Also wenn wir Frieden im Herzen bewahren wollen, dann müssen wir einfach dem Wort Gottes gehorsam sein. Dann müssen wir gehorsam sein dem Geiste Gottes. Zweitens, durch Bewahrung eines reinen Gewissens. Wir wissen, Geschwister, welch ein Segen und welch, das ist ein, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein inneren Zustand, wenn wir ein reines Gewissen haben. Wenn wir, wie der Liederdichter sagt, am Abend uns zum Schlafen hinlegen und abermal mich durchforsche mich. Und dann kommt die leise Stimme und sagt, bist ohne Fleck und Tadel. Ist das nicht ein Zustand, den sich jedes Kind Gottes wünscht? Wie bewahren wir ein reines Gewissen? Und da ist auch so, da ist die Frage, sind wir immer willig dazu? Es wurde hier von dieser Stelle von einem Bruder gesagt, er hat ein aufrichtiges Bekenntnis abgelegt und hat gesagt, Geschwister, mein Wandel stimmte nicht. Aber Gott sei Dank, er war gehorsam der Stimme Gottes, hat Buße getan und hat das Zeugnis abgelegt. Was mir wichtig war, in diesem Bekenntnis wurden die Worte gesagt so. Ich dachte, wenn mein Gewissen nicht ganz stimmt, nicht rein ist, und die Gemeinde fastet und betet für etwas, etwas Wichtiges, möchte ich dazu fügen. Und ich auch teilnehme an diesem Gebet und mein Gewissen mich verdammt in etwas, zeigt mir an, was für Gott nicht recht ist. Könnte ich dann nicht ein Hindernis sein, dass Gott das Gebet der Gemeinde nicht erhört? Ich glaube, es war ein rechter Gedanke. Es geht auch mir so, Geschwister. Und ich hoffe, dass es uns allen so gehen möchte. Wenn wir feststellen, dass uns etwas verdammt, dass unser Gewissen vor Gott in irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, wenn es nicht stimmt nach dem Maßstab Gottes, nach dem Wort Gottes, dann sollten wir bestrebt sein, das ins Reine zu bringen. Dass nicht ich, dass nicht meine Person ein Hindernis ist für die ganze Gemeinde. Wir denken an Achan. Zweimal wurde das Volk Gottes geschlagen, weil Achan sich versündigt hat. Warum hat Gott wohl die ganze Gemeinde gestraft? Warum kamen so viele unschuldige Menschen um? Aber wir sehen, Geschwister, wir gehören zu einer Familie. Leidet ein Glied, dann leiden alle. Freut sich ein Glied, freuen sich alle. So ist auch in dieser Hinsicht, Geschwister. Das, was ich Unrecht tue, das füge ich nicht allein mir zu, das füge ich der ganzen Gemeinde zu. Lasst uns also gesinnet sein. Lasst uns immer denken, unsere Handlungen, das geht nicht mich persönlich allein an, sondern das geht alle an. Wenn wir so gesinnt sind, dass wir wirklich das, was wir tun, dass wir nicht mit unserer Person allein rechnen, sondern wir rechnen mit der Gemeinde. Christus hat bei einer Gelegenheit so gesagt: Wehe dem, der diese Geringsten eins ärgert. Eine andere Übersetzung sagt, zum Anstoß ist oder zur Verführt, zum Fall. Und wenn ich mich bekenne als ein Kind Gottes, ich bekenne mich, erlöst zu sein, und mein Wandel wird betrachtet und er stimmt nicht, dann kann ich zum Anstoß sein. Lasst uns über diese Frage nachdenken und denken, Geschwister, wir sind nicht auf uns allein angewiesen. Wir tragen eine Verantwortung zuerst persönlich, für die eigene Seele, aber dann auch für alle, die wir hier sind. Es ist nicht so, dass jeder ist ja, für sich. Und Gott wird jedem seines, am jüngsten Tag, wird jener für sich verantwortlich sein. Aber unter dieser Verantwortung wird auch das sein, wie hast du gelebt? Wem warst du zum Segen? Wem warst du zum Anstoß? Diese Fragen werden auch gestellt. Und die gehören dazu. Und das ist eins. Weiter möchte ich nicht mehr über das sagen. Es kommt weiter. Das zweite Punkt. Durch treue Pflichterfüllung können wir den Frieden bewahren. Wenn wir, ich möchte mal eine Bibelstelle lesen. Die erste Bibelstelle im Neuen Bund, Jakobus sagt so, in Jakobus Kapitel 1, Vers 27, und da steht es geschrieben, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Notdurft zu besuchen und sich vor der Welt unbefleckt zu halten. Was meint das? Das meint, hier ist jetzt erwähnt, ich habe diese Bibelstelle, es gibt viele andere in der Pflichterfüllung. Es gibt für die Prediger, es gibt für Missionare, es gibt für jedes Kind Gottes. Aber ich glaube, diese Bibelstelle, die belangt uns alle an. Denn der Herr erwartet, der hat so gesagt, was ihr einst diesem Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also fühlen wir eine Pflicht und wir wissen, Geschwister, wie unsere Handlungen sein sollen. Jakobus sagt auch heute, der sagt so, ein unbarmherziges Gericht geht über den, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Also was ist das gemeint? Ein älterer Bruder hat mal so gesagt, die größte Unbarmherzigkeit, was ein Mensch tun kann, das ist, wenn er seine eigene Seele vernachlässigt. Dann wird ein unbarmherziges Gericht über ihn gehen am jüngsten Tag, weil er verloren geht. Und dann ist die Frage, ja, er hat keine Barmherzigkeit. Aber diese Barmherzigkeit, wie zeigt sie sich? Die zeigt sich in dem, Geschwister, wenn wir schonungslos gegen uns selbst, gegen unser eigenes Ich in Krieg ziehen. Wenn wir uns nicht schonen, sondern wenn wir in Wirklichkeit mit uns aufrichtig sind und nichts, was uns von Gott klar ist, durch den Geist, was wir ermahnt werden zu tun, und dass dies nicht unterlassen. Was wir ermahnt werden zu verlassen oder lassen, dass wir dieses lassen. Und wenn der Heiland gesagt hat, an jenem Tage wird er so sagen, wie ich eben die Bibelstelle erwähnt habe, dann ist es so, Geschwister, der Lohn wird ausgeteilt, nicht allein nach dem, das ist ja ein Thema für sich, nicht an dem, was wir getan haben, Unrecht, sondern auch nach dem, was wir nicht getan haben, was wir unterlassen haben. Und diese Dinge sind mit dem verbunden, mit der Pflichterfüllung. Es gibt auch in der Gemeinde verschiedene Pflichten. Geschwister, wir haben, beteiligt sich im Chor, verschiedene Pflichten, alle dies. Aber die Frage ist, wie treu sind wir in dieser Pflichterfüllung? Wie erfüllen wir die? Ist unser Herz dabei? Machen wir es in Wirklichkeit, weil wir ein Herz haben für unseren Erlöser und für die Gemeinde? Dass wir möchten doch unser Bestes geben. Auch das gehört dazu. Und dann, wie der Apostel Jakobus gesagt hat, also, dass er die weißen Witwen in der Not durft. Der hat jetzt diese Seite an. Ja, hat er diese angetastet. Aber es gibt viele andere Dinge, wo wir manchmal unterlassen können, aber die Schrift mahnt uns. Kommen wir diesen Dingen nach, dann, Geschwister, ist es in Wirklichkeit so, dass an jenem Tag wir uns freuen können. Über die Pflichterfüllung. Ich möchte die Verse nochmal lesen in Jesaja. Nämlich Kapitel 48, 17 und 18. Und so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, und leite dich auf dem Weg, den du gehst. O, dass du auf meine Gebote merktest, so wird dein Friede sein wie ein Wasserstrom, deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Hier sehen wir, wer sagt das uns? Gott offenbart sich uns als unser Erlöser. Und Gott offenbart sich uns, als der ein Recht auf uns hat. Er hat uns erkauft durch sein Blut. Wir gehören nun ihm. Der Apostel redet so und sagt, dass wir hinfort die übrige Zeit, die wir noch im Fleisch leben, nicht für uns, sondern für den leben, der uns erkauft hat. Ich sage es mit meinen Worten, ja, der uns erlöst hat. Und wenn das so ist, und so bekennt sich er, so stellt sich er vor, ich, der Herr, so spricht der Herr, dein Erlöser. Und dass wir auf seine Gebote achten sollen. Aber Geschwister, es gibt so viele Dinge im Leben, wo wir gehindert werden, wo wir manchmal gekränkt werden, wo wir manchmal, wir werden nicht verstanden. Man versteht uns nicht. Man versteht einfach unsere guten Gründe, unsere Beweggründe versteht man nicht. Man deutet unser Tun, was wir tun. Wir meinen es zwar aufrichtig, wir legen unseren ganzen Willen rein. Aber es gibt Momente, wo wir nicht verstehen werden. Und unsere guten Taten, sie werden erklärt als ganz umgekehrt. Wie stehen wir dann in dieser Situation? Ich möchte hier etwas vorlesen, ganz kurz. Hier steht so, jemand schrieb, und er sagt so, wirst du behandelt, wie du es nicht haben möchtest? Und bist du darüber gekränkt, schenkt man dir nicht mehr das ganze Vertrauen, weil es zerrissen oder verletzt ist. Du spürst, dass das Verhältnis anders geworden ist. Dadurch bist du verunsichert und hast die Ruhe verloren. Und jetzt sagt er, suche die Ursache nicht an den anderen. Schaue in dein eigenes Herz und briefe dein eigenes Leben. Stimmt alles nach dem göttlichen Maßstab des Wortes Gottes, so überlasse alles dem Herrn, der alles fein an den Tag bringen wird. Geh den Weg der Heiligung, der Ergebenheit, der Erniedrigung. Lass dich nicht beirren und erfülle froh deine Pflichten und Aufgaben. Ich denke so, vielleicht ist es an einen Prediger adressiert, vielleicht ist es an jemand adressiert, der besondere Pflichten hat. Aber ich glaube, jedes Kind Gottes, wir haben unsere Pflichten, die wo Gott von uns erwartet. Wie schon der Prophet gesagt hat, wenn sich Gott vorstellt, uns als unser Erlöser und von uns erwartet und wir diesen Pflichten nachkommen, ob es in der Liebe ist, ob es in unserer Pflichterfüllung, in unserer Treue, in unserem Alltag, ob es auf der Arbeit ist, Geschwister, wir können auch auf der Arbeit sein und dort nicht recht handeln. Überall, wo wir uns befinden, sollten wir uns als Kinder Gottes erweisen, die treu sind, die wirklich auch pflichtgetreu sind. Und das, was der Herr von uns erwartet, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesus sie in dir kann sehen, sei der Liederdichter. Und wenn wir diesem nachkommen, auf diese Art können wir den Frieden, was Gott uns geschenkt hat, bewahren. Das ist eins von den Dingen, also die, was Gott von uns erwartet, oder mit, durch welche wir diesen Frieden bewahren können. Ein Beispiel möchte ich sagen vom Apostel Petrus. Apostel Petrus, von dem wird so geschrieben, das gehört jetzt zu einem reinen Gewissen und auch zur Pflichterfüllung. Wo er im Gefängnis war und schlief zwischen zwei Kriegsknechten angekettet. Und wie lesen wir? Er schlief eben in derselben Nacht, wo er sollte den anderen Tag vorgestellt werden, dem Volk. Und Herodes hatte im Sinn, ihn zu also umzubringen. Er wollte ihn töten, aber Petrus schlief. Wie ist das vereinbart mit dem? Ich dachte so, wäre ich an Petrus seiner Stelle gewesen, ich hätte wahrscheinlich kein Auge schließen können. Tausende von Gedanken hätten mein Gehirn durchstürmt und hätten gesagt, also dieses und jenes und manches noch müsste ins Reine gebracht werden. Oder das hast du unterlassen, jenes hast du unterlassen. Aber Petrus schlief. Wir wissen, Petrus, sein Zustand vor dem, ehe, vor Pfingsten, wie Petrus war. Aber nach Pfingsten, wo dies in Erfüllung ging, wo der Heiland gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Geschwister, wenn wir auch diesen Frieden wirklich erlangt haben und besitzen, dann können wir auch ruhig schlafen. Es gibt aufregende Momente in unserem Leben. Es ist wahr. Ich glaube, jeder hat das schon erfahren. Ich glaube, jeder hat schon schlaflose Nächte gehabt. Aber ich glaube, Geschwister, manchmal geht in Erfüllung, wie der Apostel sagt, denen, die Gott lieben, denen alle Dinge zum Besten, auch die schlaflose Nacht. Denn manchmal offenbart Gott uns in der schlaflosen Nacht das, was wir in dem Getimmel, in dem bei Tage, also wenn wir keine Zeit dazu haben, wo wir in diese Gedanken nicht nachkommen können, aber dann, wenn wir alleine sind, wenn wir im Gebet sind, wenn wir zu Gott kommen und der Herr offenbart uns die Dinge, was vielleicht tief in unserem Herzen irgendwo in einem Ecklein sind und wir sind Gott dankbar, dass er uns das offenbart hat. Das ist auch ein Weg, durch welchen wir den Frieden bewahren können. Also Pflichterfüllung und das war bei Petrus beides. Was tat Daniel? Und wir lesen in Daniel und dort steht so, da Daniel erfuhr, mit meinen Worten sage ich, dass solch ein Gebot unterschrieben war, nämlich, wie wir alle wissen, also dass während 30 Tagen etwas erbetet von irgendeinem Mensch oder einem anderen Gott und nicht vom König persönlich, der sollte zum Leben geworfen werden. Und da Daniel erfahrt, dass dieses Gebot vom König unterschrieben war, ging er, wie er es gewohnt war, wie immer. Er ging in sein Zimmer, er hatte offene Fenster nach Jerusalem und dreimal am Tag betete er. Er wusste, was ihm zustößt. Er wusste, dass er in Lebensgrab zu den Leben geworfen wird. Aber die innere Ruhe war in seinem Herzen. Warum? Weil er den Geboten Gottes nachkam,
weil er unsträflich vor Gott. Was sagte er später? So habe ich auch gegen dich, König, nichts Unrechtes getan. Nicht allein. Vor seinem Gott war er wirklich rechtschaffen, aber auch gegen den König. Er war treu in allen seinen Pflichten. Und das gab ihm die Ruhe. Und das war seine Rettung. Also, Geschwister, die Zeit ist gelaufen. Entschuldigt, weil ich vielleicht länger... Es gibt manches noch zu erwähnen, aber möge Gott uns Gnade geben, dass wir möchten bestrebt sein, das, was wir wissen, was der Herr von uns erwartet, dass wir das auch tun möchten, dann wird dieser Friede, den Gott uns verheißen hat, uns begleiten, unser Leben lang. Gott segne uns. Amen.